Freifahrt.
Der Mietwagen darf nicht poolen. Das ist heute schon so. Aber heute darf das Taxi poolen dann in Zukunft nicht mehr. Und nach meinem Dafürhalten sollten alle poolen dürfen. Stichwort Mischkonzession. Warum? Weil es ja sinnvoll ist, auch wieder aus Stadtsicht, dass man die Auslastung sämtlicher Fahrzeuge, die unterwegs sind, erhöht.
Willkommen zu einer neuen Folge von Freifahrt, dem Interview-Podcast für eine neue und zukunftsfähige Mobilitätskultur. Mein Name ist Sebastian Hofer und hier frage ich mich und meine GesprächspartnerInnen sinnbildlich jede Woche wieder, weshalb es in Holland und Dänemark eigentlich selbstverständlich ist, mit einem Lastenfahrrad unterwegs zu sein und wir hierzulande immer noch kostenlosen Parkraum als Grundrecht verstehen. Mit euch zusammen möchte ich unser aktuelles Verständnis von Mobilität auflösen und an einer wünschenswerten Zukunft unserer Fortbewegung basteln. Von Mikromobilität bis zum Hyperloop. Und deshalb spreche ich mit allerlei klugen Köpfen, die uns auf neue Gedanken und Wege bringen wollen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu dieser 30. Folge von Freifahrt. In dieser Folge spreche ich mit Alexander Mönch, dem General Manager von FreeNow für Deutschland und Österreich. Und da ich gelernt habe, dass es immer noch okay ist, das zu ergänzen, FreeNow hieß übrigens vor kurzem noch MyTaxi. FreeNow ist mit großen Schritten dabei, ihr Angebot von der App-basierten Vermittlung von Taxen zu erweitern hin zum sogenannten Multi-Service-Provider. Der erste zusätzliche Modus waren die E-Scooter von Voi. Seit letzter Woche sind auch ihre eigenen E-Scooter der Marke Hive buchbar und seit heute ist es möglich, auch den Carsharing-Service des Anbieters Miles zu buchen von ihrer Plattform. FreeNow fährt damit eine fast einzigartige Strategie. Als bislang monomodaler Plattformbetreiber für Mobilität vereinen sie nun das hausinterne Geschäft des Mobilitätsdienstleisters mit der Rolle des Maas-Operators. Zudem treten sie in Konkurrenz mit den Maas-Aggregator-Apps wie zum Beispiel Yelby oder HVV Switch. Wie sie mit dieser Strategie neutral bleiben wollen und wie mal wieder das Thema Zusammenarbeit mit anderen Mobilitätsdienstleistern und auch Städten aussieht und aussehen sollte, darüber sprechen wir in dieser Folge. Es geht außerdem logischerweise um die aktuelle Novelle des Personenbeförderungsgesetzes. Alexander erklärt anhand der Widersprüche die Notwendigkeit der Überführung in ein digitales Zeitalter und wieso eine Mischkonzession sowohl für Betreiber als auch für die Kundschaft viele Vorteile hätte. Doch bevor es losgeht, möchte ich euch gerne meinen Supporter für diese Woche vorstellen. Und das ist wieder einmal EndCharge. EndCharge ist ein GreenTech-Startup, welches das erste Bonusprogramm für nachhaltige Mobilität anbietet. Der Clou dabei ist, dass du jedes Mal, wenn du etwas einkaufst, virtuelle Kilometer gutgeschrieben bekommst. Das gilt sowohl bei Online-Shops als auch bei stationären Partnern. Diese bringen dich kostenfrei von A nach B, denn du kannst deine gesammelten Kilometer nicht nur dafür nutzen, um dein Elektroauto aufzuladen, sondern auch für Freifahrten mit E-Scooter-Sharing, Carsharing, Ride-Hailing oder anderen nachhaltigen Mobilitätsangeboten. Neben diesem grünen Bonusprogramm ist ein besonderes Feature von EndCharge, dass dir wechselnde Challenges die Möglichkeit bieten, für deine Aktivitäten belohnt zu werden. So bekommst du beispielsweise für das Fotografieren von Ladestationen Kilometer gutgeschrieben. Probiert es einfach mal aus und ladet euch am besten direkt die EndCharge-App herunter. Und da sich EndCharge gerade im Aufbau ihrer Plattform befindet, empfehle ich allen Mobilitätsdienstleistern und Fahrstromanbietern, die gerade zuhören, sich an den Mitgründer Simon Vogt zu wenden. Sein E-Mail lautet simon@end-charge.me. So, und jetzt geht's direkt weiter mit dem Gespräch mit Alexander Mönch, dem General Manager von FreeNow für Deutschland und Österreich. Viel Spaß! Ihr seid ja ihr seid nach der Hochbahn der Mobilitätsanbieter mit der längsten Präsenz im Markt, was ich ganz interessant finde, weil bisher sind ja viele Anbieter, die ich sonst in meinem Podcast habe, aus der Mikromobilität ja erst seit einer homöopathischen Jahresanzahl am Markt und FreeNow, ehemals MyTaxi, ihr seid ja schon über 10 Jahre jetzt am Start und hast damit einen beeindruckenden Überblick über den Markt und freue mich daher sehr, dass wir heute ein bisschen palavern können über die Mobilitätswende. Deswegen meine erste Frage an dich, Alex. Wie hast du die letzten 9 Jahre in der sogenannten Verkehrswende erlebt?
Ja, also es sind tatsächlich schon 9,5 Jahre. Ich empfinde es als Privileg, ein Startup so lange begleiten können. Wir waren damals, als ich begonnen habe, wirklich ein Bauchladen. Das waren weniger als 20 Leute. Heute sind wir eine Konzerntochter mit über 1000 Mitarbeitern. Das ist schon was ganz Besonderes, diese Reise praktisch miterleben zu dürfen. Ich glaube, dass, wenn du die Mobilitätswende ansprichst, dass die Ziele, die wir damals hatten, oder die Art, wie wir über unsere Industrie, über das Gewerbe gesprochen haben, was wir erreichen wollen, hatten wir noch gar keine Fantasie, über was wir 10 Jahre später reden würden. Es ging darum, das Taxibestellen zu vereinfachen, digitale Möglichkeiten zu nutzen, es unkomplizierter und transparenter und sicherer zu machen, das Mobile Payment einzuführen, aber dass wir einen Beitrag leisten werden, um jetzt nochmal das größere Bild gleich zu Beginn, den motorisierten Individualverkehr aus den Städten zurückzudrängen, das in Einklang mit den Städten zu tun, das war damals nicht absehbar. Das ist was, was sich entwickelt hat.
Ja, Stichwort Entwicklung ist ganz gut. Was ich interessant finde, ist, dass ihr ein Jahr nach dem Umbranding von MyTaxi zu FreeNow immer noch das ergänzt, teilweise bei in Artikeln wird es immer noch ergänzt, in Vorträgen wird es immer noch ergänzt, dass es ehemals ja MyTaxi hieß und jetzt ja FreeNow, seit es das Joint Venture ist von Daimler und BMW. Ärgert dich das eigentlich als Deutschlandchef oder beziehungsweise Deutschland- und Österreichchef, dass diese Notwendigkeit immer noch da ist, das mitsagen zu müssen?
Nein, gar nicht. Ich habe auch mit dem Brand MyTaxi nie ein Problem gehabt. Es gab eben eine gewisse Notwendigkeit im Rahmen der aktuellen Strategie, dieses Rebranding vorzunehmen. Aber wir wollen kein Geheimnis daraus machen, dass wir aus der MyTaxi-Welt kommen, dass wir weiter Taxis vermitteln. Es ist sinnvoll, es noch dazu zu sagen, weil FreeNow ist nach wie vor eine junge Marke, die wir im Juli 2019 auf den Markt gebracht haben. Und dann ist das natürlich die erste Zeit noch erklärungsbedürftig. Andersrum ist es so, dass viele Journalisten das sozusagen auch noch nicht verinnerlicht haben. Und jetzt habe ich kürzlich mit einer großen Zeitung gesprochen. Da wird auch über FreeNow geschrieben, aber in der Bildunterschrift steht immer noch MyTaxi. Also das ist vielleicht noch eine Zeit, wo das parallel läuft und dann wird sich das auch sicherlich irgendwann verlaufen.
Ich finde es ganz interessant, weil ja die Taxibranche, wenn man sich so ein bisschen die letzten Jahre durchscrollt im Internet mit Meldungen, mit Stellungnahmen von dem Bundesverband, von einzelnen Unternehmern in dem Kontext, war so mein Eindruck, den ich gewonnen habe, dass dort eine relativ starke Anti-Bewegung eigentlich auf Seiten der Taxiunternehmer zu spüren und zu lesen ist. Und gleichzeitig seid ihr ja einer derjenigen, die das Taxigewerbe ja sehr stark vorangebracht habt in der Welt der Mobilität, als Teil einer neuen Mobilität positioniert zu haben. Und jetzt beginnt ja sozusagen sehr viel Neues durch das Personenbeförderungsgesetz, durch die Novellierung, durch neue Produkte, die ihr dort jetzt veröffentlicht habt, als jetzt mit der Strategie als multimodaler Anbieter zu werden. Mich würde mal interessieren, wie du das siehst, dieser Konflikt zwischen einer von mir hypothetisch betrachteten oder hypothetisch bewerteten Antipathie der Taxibranche und eurem Ansatz, die Mobilität verändern zu wollen.
Also ich würde vielleicht nochmal differenzieren wollen zwischen dem Taxiunternehmer und der Taxizentrale. Denn ich habe nicht den Eindruck, dass Taxiunternehmer en gros was gegen unsere Plattform einzuwenden haben. Aber natürlich haben Taxizentralen, die in vielen Großstädten bis vor 10 Jahren monopolistisch strukturiert waren, nicht auf den Markteintritt von MyTaxi damals gewartet. Denn wir haben den Bestellprozess vereinfacht. Die Dreiecksbeziehung zwischen dem Fahrgast, der Taxizentrale und dem Fahrer haben wir durchbrochen, indem der Fahrgast sozusagen über eine App direkt mit dem Fahrer in Kontakt treten konnte. Das heißt, das Geschäftsmodell der Taxizentralen wurde angegriffen. Und weil du den Bundesverband erwähnt hast, in diesem Bundesverband sind auch primär die Taxizentralen organisiert. Das heißt, wenn der Bundesverband spricht, spricht auch jemand, der die Zentralen vertritt und sieht das dann naturgemäß kritisch. Ich muss sagen, dass das Verhältnis mit den Taxizentralen nicht per se schlecht ist, weil ich immer versucht habe, auch in Deutschland, aber auch in Wien mit den zentralen Vertretern im Kontakt zu kommen, um ihnen erklären, wie unser Geschäftsmodell aussieht, warum man möglicherweise auch koexistieren kann. Wir haben in einigen Städten auch Kooperationen geschlossen, aber das sind freilich Ausnahmen, aber dass der Taxiunternehmer sozusagen unser Geschäftsmodell nicht gut findet, kann ich nicht bestätigen, weil wir in Deutschland mit 28.000 Fahrern zusammenarbeiten, die ja mit bei Unternehmen organisiert sind. Und das werden auch ständig mehr. Insofern haben wir eine gute Kooperation, sehr gute Kooperation mit den Unternehmen in den Städten, egal ob groß oder klein.
Gibt es so einen Punkt, so ein Jahr, an dem sich das Ganze mehr und mehr gewandelt hat, hinweg von dieser Antipathie hin zu einer Bewusstsein für, okay, wir arbeiten an einem gemeinsamen Strang und ihr unterstützt euch gegenseitig?
Also mit den Unternehmen haben wir von Beginn an vertrauensvoll zusammengearbeitet. Zu dem Verhältnis zu der Branche und auch zu den Taxizentralen, das ja 2011, als wir so richtig Gas gegeben haben, das war wahnsinnig anstrengend. Da haben wir auch viel uns vor Gericht erst kennengelernt, weil dann viele Taxizentralen ihren Mitgliedern verboten hatten, parallel mit MyTaxi zusammenzuarbeiten. Das haben wir natürlich dann beklagt und auch alle Fälle in dieser Richtung gewonnen. Das muss ich sagen, dass das Feld war dann bearbeitet. 2011, 2012 und dann wurde das normal. Dann hat man akzeptiert, dass mit MyTaxi ein weiterer Wettbewerber am Markt ist, der sicherlich auch, wohnt ja dem Wettbewerb inne, für eine zusätzliche Qualität und einen zusätzlichen Service befördert hat. Die Taxizentralen haben dann auch Apps programmiert und haben viele Features, die wir auf den Markt gebracht haben, wie das Bewertungssystem, das Mobile Payment sozusagen auch für sich gebaut. Also wir waren dann, würde ich sagen, ab 2013 ein anerkannter Wettbewerber. Wir koexistieren mit vielen, freundschaftlich will ich nicht übertreiben, aber in gutem Austausch, aber nicht mit allen natürlich.
Jetzt würde mich mal interessieren, wieso oder wie du überhaupt zu dem Thema Taxi gekommen bist. Ich habe gesehen, du hast ja deine Diplomarbeit in dem deutschen Buchhandel, also namentlich sogar E-Commerce im deutschen Buchhandel geschrieben, mit einem studierten Hintergrund in VWL und Politikwissenschaften. Und ich finde das immer spannend, die Hintergründe von meinen Gästen auch ein bisschen zu erfahren. Beispielsweise Philipp Haas von Tier hat einen großen Hintergrund im E-Commerce. Und jetzt bei dir sehe ich da so einen gewissen Hintergrund. Ist es etwas, was irgendwie für dich jetzt sozusagen anwendbar ist, diese Logik von E-Commerce? Kannst du was lernen aus dem Buchhandel? Und wie gesagt, wie kam es zu dem Thema Taxi für dich, dass du gesagt hast, da steigst du ein und willst jetzt den Markt aufrollen?
Ja, also ich hatte logisch keinen Taxi-Hintergrund. Wie niemand, der in den Anfangsjahren bei MyTaxi eingestiegen ist und da mitgearbeitet hat. Ich habe mich immer für digitale Transformation, digitale Geschäftsmodelle, Möglichkeiten im digitalen Raum interessiert. Die Diplomarbeit war eine Geschichte. Ich habe aber auch während des Studiums, und jetzt reden wir von 1994, 95, erfolgreiche Bücher geschrieben über das damals aufkommende Internet, wo ich also die Dienste beschrieben habe wie E-Mail. Das war was Exotisches damals. Und die erste Auflage, ich erinnere mich, von diesem Büchlein, das ich damals lokal für die Uni Köln eigentlich als Leitfaden geschrieben habe. Und dann wurde das mit einem Kommilitonen zusammen, dann wurde das wirklich auflagenstark und sehr erfolgreich, auch über Kölns Grenzen hinaus. Die erste Auflage, da kannte man noch nicht mal das World Wide Web. So, also aus dieser Zeit kam das. Mhm. Und das fand ich wahnsinnig faszinierend, welche Möglichkeiten dieses Internet, sag ich mal, bietet. Und dann war eine Pause, ich habe viele andere Dinge gemacht, und habe mich viel mit Innovationsmanagement beschäftigt. Ich habe dann mit Freunden gemeinsam ein Startup gegründet, das sich tatsächlich mit mit Mobile Business beschäftigt hat. Da ging es um die Produktion animierter Micro-Movies. Gesundheitliche Aufklärung war der Hintergrund. Das Ziel war es, Gesundheitsfilme, kurze Filme zu produzieren als Paid Content in Lateinamerika anzubieten. Wir hatten einen Vertrag mit Telefonica und waren auch da viel mit den Märkten in Kontakt. Und dann war das aber die Zeit rund um die Lehman-Pleite. Dann ist uns da die Finanzierung von einem großen Investor zusammengebrochen. Und dann mussten wir das für den Moment zumindest als gescheitert ansehen.
Ich habe gehört, das wäre jetzt zu dieser Zeit wieder ein sehr sinnvolles Geschäftsmodell, Erklärvideos auf digitale Art und Weise zu produzieren, ja, und zu verteilen.
Wie das so ist. Also ich meine, das kommt natürlich bei einer erfolgreichen Geschäftsidee auch immer aufs Timing an. Und das Timing war damit für die Umstände, für die wirtschaftlichen Umstände auch einfach verkehrt. Aber wir hatten dieses Geschäftsmodell damals gepitcht bei einem Investmentmanager von T-Venture, der Telekom-Tochter. Dessen Treiben, sage ich mal, habe ich weiter verfolgt. Und der investierte dann in ein Startup namens MyTaxi. Dann suchten die jemanden, der das Geschäft für MyTaxi in München aufbaut. Und jetzt war ich ja vertraut mit der Welt der Businesspläne, mit skalierbaren Geschäftsmodellen. Was sind die Buzzwords, auf die man achten muss, ob das wirklich Potenzial hat, was einem angeboten wird? Und dann habe ich mir die sehr, sehr rudimentäre Website von MyTaxi damals angesehen und habe all diese Schlagworte für mich da wiedergefunden, was mich glauben ließ, ja, das ist skalierbar. Das haben die Jungs scheinbar in Hamburg vor der eigenen Haustür ausprobiert. Das hat im Kleinen funktioniert und das lässt sich jetzt groß aufziehen, einmal in deutschen Städten, aber natürlich auch im Ausland. Und dann habe ich in Hamburg angerufen und habe mit den Jungs telefoniert. Und dann ist das halt hemdsärmlich damals, wie es lief. Habe ich dann mich mit einem der Gründer zwei Tage später in München getroffen, ich in vollem Ornat, Anzug und Krawatte.
Wem war das damals?
Das war Hannes Mewes war das.
Okay.
Er mit löchriger Jeans und kaputtem Handy. Und dann haben wir uns auf Anhieb sehr gut verstanden. Und wieder einen Tag später haben wir uns ein Büro ausgesucht, sind zu IKEA gefahren und haben Regale geschraubt. So nahm das alles seinen Anfang. Und dann geht man raus an den Taxistand und dann klopft man da an die Scheibe und dann sagt dann, hallo, wir sind von MyTaxi und wir haben hier die Revolution des Taxigewerbes, da machst du mehr Geschäft. Ja, und dann sagt der alte Münchner Taxler, sagt dann, Mai was? Mai Taxi, das ist das hier. Das brauche ich nicht. Ja. Also waren nicht alle sozusagen sofort begeistert. Wir hatten ja auch keinen mit Mai Taxi auch keinen Markennamen, den irgendjemand kannte. Da konnte niemand was damit anfangen. Viele ältere Taxifahrer haben auch gesagt, dass sich sowas nie durchsetzen wird. Das ist was für junge Leute, die Gadgets lieben und das vielleicht am Wochenende zur Party nutzen. Aber an sich ist das eine Nischengeschichte. Naja, und das war es am Ende nicht. Und so haben wir uns dann in München, der Markt, den ich eben selbst aufgebaut hatte, sehr schnell sehr gut entwickelt. Ich bin dann weiter nach Stuttgart, nach Wien und nach Zürich und habe da Gleiches getan, die anderen Kollegen in den anderen deutschen Städten, sodass man sagen kann, dass wir einmal unsere Fahne in große deutsche Städte gesteckt haben im Laufe des Jahres 2011. Mit Wien haben wir im Sommer 2011 den ersten Auslandsstandort eröffnet. Das war so die Zeit. Und vielleicht, weil wir vorhin über den Bundesverband gesprochen haben, ist vielleicht ganz witzig die Geschichte, die beiden Gründer oder die drei Gründer, die haben am Anfang die kamen ja auch nicht aus dem Gewerbe, ne? Die waren in München feiern. Und brauchten ein Taxi und waren irgendwo am Stadtrand, kannten die lokale Taxizentralennummer nicht, und waren eben auch tech-affin und haben sich dann eben gefragt, ne, warum gibt es jetzt hier da keine App dafür, wenn es für alles andere plötzlich jetzt auch schon Apps gibt. Und sind eben nicht um dieses Problem herumgelaufen, so wie wir alle im Alltag um Probleme herumlaufen, sondern die haben gesagt, das gucken wir uns mal näher an, das muss man doch lösen können. Und dann haben die da einen Businessplan geschrieben und hatten aber von dem Gewerbe an sich keine Ahnung und sind dann mit diesem Businessplan zum Bundesverband gelaufen.
Ah, okay. Da gab es also quasi eine Verbindung.
Da gab es eine Verbindung. Die sind dahin und dann haben die da vor dem Präsidium des BZP damals ihre Geschäftsidee vorgetragen. Und die haben die dann vom Hof gejagt, weil die gesagt haben, zwischen uns und unsere Kunden passt kein Blatt Papier und das braucht kein Mensch auf Wiedersehen. Und das ist überhaupt der Grund, warum es sozusagen nicht mit, sondern parallel als Wettbewerbsprodukt zu den Taxizentralen entstanden ist.
Und jetzt sind wir ein paar Jahre später und reden von der sogenannten Mobilität von morgen. Und ihr werdet zum multimodalen Anbieter. Die Verkehrswende eingangs schon mal angedeutet. Was ich interessant finde, und ich wage mal die steile Hypothese, dass man mit einem Premium-Produkt wie dem Taxi nicht ohne weiteres die Mobilitätswende hinkriegt, weil ja doch die Zielgruppe diverser ist und vielleicht nicht so zahlungskräftig wie der übliche Taxikunde. Wie passt das für euch zusammen?
Das passt gut zusammen, weil Taxi ist, wenn du so willst, ein Teil der Mobilitätswende. Nur was wichtig ist, dass man mehrere Alternativen für verschiedene Situationen zur Verfügung hat. Und wir haben gelernt über die letzten Jahre, dass es Apps gibt für Taxi, dass es Apps gibt für den Mietwagen mit Fahrer, dass es Apps gibt für Elektroroller, für Fahrräder etc., Carsharing. Und das, was jetzt passiert, ist, dass auf Multi-Service-Plattformen, multimodalen Plattformen diese Services auf einer Plattform integriert werden und dann du als jemand, der unterwegs sein muss, Mobilität nachfragt, sich das ansieht und dann sagt, in der Stadt, in der ich gerade bin, habe ich jetzt die volle Transparenz, das sind die verfügbaren Services. Und in dieser Situation, morgens um 10 zum Geschäftstermin, bestelle ich mir ein Taxi. Ja, da weiß ich, da kriege ich eine E-Klasse und dann habe ich da einen bestimmten Service und das kenne ich und das ist schnell verfügbar. Das mache ich, vielleicht habe ich auch einen Arbeitgeber, der die Rechnung bezahlt. Die gleiche Person wird aber abends um 20 Uhr auf dem Weg zu Freunden vielleicht sagen, naja, das ist diesen Service, den brauche ich in der Situation gar nicht. Ich nehme mir einen Mietwagen mit Fahrer oder das Wetter ist schön, ich nehme mir den E-Roller. Und deswegen ist es wichtig, dass man diese Transparenz über diese Plattformen schafft und damit in Summe auch darstellt, eine, jetzt auch aus städtischer Sicht gesprochen, eine Alternative zum motorisierten Individualverkehr. Denn darum geht es, dass dieser Individualverkehr weitestgehend reduziert wird. Ich glaube nicht, dass die Städte mit Verboten mehrheitlich arbeiten werden, sondern es geht mehr darum, Anreize zu schaffen. Dass man sagt, also die Vielfalt der multimodalen Plattform ist so reichhaltig, dass es tatsächlich eine echte Alternative darstellt, weil ich eine Verkehrsmittelkombination angezeigt bekomme, die am schnellsten ist oder am günstigsten ist, weil ich am Ende ein durchgehendes Ticketing habe, weil ich aus Firmensicht das von einem bereitgestellten Mobilitätsbudget abbuchen kann, weil mir intelligente Zusatzdienste sagen, dass bei der letzten Meile, die ich mit dem E-Scooter in einer halben Stunde gebucht habe, wird es regnen und deswegen wird mir ein Carsharing-Fahrzeug empfohlen und das kann direkt für mich reserviert werden.
Das ist tatsächlich spannend, weil genau an dem Punkt ist ja die Mobility as a Service momentan noch gebrochen. Es ist ja, bis auf einige wenige Ausnahmen, gibt es ja kaum jemand, der in der Lage ist, all dieses zu tun. Und jetzt habt ihr das, wenn ich das richtig verstehe, vor, das zu tun. Jetzt wäre natürlich meine nächste Frage, wenn jetzt seit kurzem habt ihr ja auch Hive, eure eigenen E-Scooter, da sprechen wir gleich noch im Detail drüber, nachdem jetzt schon Voi integriert worden ist. Auch Miles als erster Carsharing-Anbieter ist jetzt Teil von eurem Ökosystem. Interessanterweise auch nicht der hauseigene. Also das ist, da gehe ich dennoch mit bohrenden Fragen und neugierigen Fragen drauf ein. Aber die erste Frage, die mich jetzt interessieren würde, ist, wie macht ihr dann eine Bewertung innerhalb der App sozusagen, wie du gerade gesagt hast, was vorgeschlagen wird? Ist das dann neutral oder gibt es dort irgendeine Art von Logik, Metrik, übergeordnetes Zielbild, sowohl aus dem Konzernhintergrund oder aus städtischem Hintergrund, für oder wieder das ein oder andere Verkehrsmittel zu plädieren sozusagen bei der Suche eines Nutzers?
Also es ist, das Wichtigste ist tatsächlich wettbewerbsneutral. Ich sage mal, dass wir keine Spielwiese sind für Services unserer Shareholder Daimler und BMW, sondern dass wir offen sind auch für Drittanbieter. Insofern macht Voice Sinn. Hive ist unsere eigene E-Scooter-Marke. Das heißt, wir wollen auch innerhalb einer Kategorie, innerhalb eines Service-Types auch eine Vielfalt schaffen. Denn am Ende geht es darum, dass wenn ich einen Scooter möchte, dass der auch wirklich um die Ecke steht und ich dann nicht extra danach suchen muss. Also aus der Perspektive des Fahrgastes. Und dann wollen wir natürlich die Vielfalt auch abbilden. Deswegen das Taxi, das Bewährte, der Mietwagen mit Fahrer für ein etwas preissensitiveres Publikum, der E-Roller für die letzte Meile oder für die jungen Menschen, für alle, wie auch immer, für schönes Wetter. Und dann am Ende des Tages, neben Carsharing, was Miles erwähnt, jetzt frisch dabei, müssen wir dann auch sehen, dass wir ÖPNV-Angebote da mit integriert bekommen.
Absolut, auf jeden Fall. Da auch da wieder Haken hinter. Dann wäre natürlich interessant, es gibt ja in eurem Konsortium sozusagen, in dem Joint Venture, gibt es ja verschiedene Marken. Und jetzt zum einen gibt es ja einen anderen Carsharing-Anbieter, nämlich ShareNow, der ja ein Teil ist von der Now-Gruppe, aber auch ReachNow. Und ReachNow beziehungsweise Movil, das habe ich tatsächlich noch nie so ganz begriffen in den letzten Jahren, was damit eigentlich passiert ist, was damit geplant ist innerhalb des Joint Ventures. Denn meinem Verständnis nach war es immer so, dass ReachNow eigentlich dieser Integrator, dieser Aggregator ist, der sozusagen, und die App kann das ja schon, beispielsweise auch in Hamburg, Tickets vom ÖPNV zu buchen und diese Art von multimodale App zu sein. Da steht ja auf der Website auch dein Companion in der Stadt. Wie passt das jetzt zusammen, dass jetzt ausgerechnet ReachNow, siehst du, ich verwechsle schon, dass ReachNow jetzt sozusagen derjenige wird, den ich eigentlich von der Markenpositionierung unter ReachNow erwartet hätte?
Ja, also ich kann jetzt zu den anderen Verticals der Now-Gruppe im Detail nichts sagen, aber Movil, die alte multimodale Movil-App, wurde ja geteilt in ein B2C und ein B2G-Geschäft. Und das B2G-Geschäft, wo praktisch die Plattformen den Verkehrsbetrieben angeboten werden als White-Label-Lösung, das ist ja vor ungefähr einem Monat, vor 3-4 Wochen an die Deutsche Bahn verkauft worden. Das heißt, diese Sparte wurde outgesourced. Wir gehen in Multiservice, weil es Sinn macht, das hatte ich gerade geschildert, und weil wir mit 14 Millionen Fahrgästen in Europa einfach bereits bestens aufgestellt sind für eine Multiservice-Plattform.
Das heißt, die Technologie, die dahinter steckt beispielsweise, die Möglichkeit jetzt ÖPNV-Tickets zu buchen oder auch die eigenen Carsharing-Autos zu buchen, die ist ja im Konzern oder in dem Joint Venture existent. Warum ist es nicht von Anfang an oder warum geht es nicht schneller, dass diese Möglichkeit, noch die Sachen zu buchen, jetzt bei euch verfügbar sind? Würde das nicht helfen, die Attraktivität von der, jetzt muss ich nachdenken, Quatsch, FreeNow-App, die attraktiver zu machen?
Ja, also man darf sich das nicht so einfach vorstellen, weil es da auch technisch und rechtliche Implikationen gibt. Insofern sind Integrationen, das geht alles nicht hoppla hopp. Das heißt, wir im Rahmen unseres Partnership Managements reden wir mit sehr vielen Mobility Service Providern und das entwickelt sich dann einfach unterschiedlich schnell und dann wird es auch in der Reihenfolge integriert. Also das hat nichts mit einer Priorisierung, Wertung, Ausschluss etc. zu tun.
Ich fände es mal spannend, auch das wird wahrscheinlich schwierig sein, das im Detail zu diskutieren, ist genau diese Unabhängigkeit von den eigentlichen Marken der Vater-Mutter-Unternehmen, die dahinter stecken, hinter euch, dass jetzt dann doch andere Anbieter dort integriert werden. Vielleicht lass uns doch mal ganz kurz eingehen. Ihr habt jetzt ja beginnend mit Voi, war ja der erste Anbieter, den ihr eingebunden habt. Voi-Scooter, schwedisches Sharing-Unternehmen, also E-Scooter-Sharing-Unternehmen. Die, was ich sehr, sehr cool fand, übrigens kleines Kompliment an der Seite, dass man direkt mit dem eigenen Account, den man hat, sich einloggen kann. Also nicht einen zweiten kopierten Account bekommt und man dann nicht mehr so richtig weiß, auf welcher App man was genutzt hat. Wie steckt sozusagen oder wie kam es dazu, dass ihr das gemacht habt? Und dann im zweiten Schritt auch, wie passt dann die Geschichte mit Hive dazu? Gibt es da eine Unterscheidung oder wird das sozusagen komplett gleichwertig behandelt werden?
Also nochmal aus der Perspektive des Fahrgastes ist es wichtig, dass wenn ich einen E-Scooter buchen möchte, dass ich den E-Scooter bekomme, der in meiner Nähe steht. Insofern machen wir dann das Angebot nicht nach der Marke, sondern nach der Nähe. Die Frage vielleicht, warum wir den einen vor dem anderen bringen, das hat dann eben, wie ich es geschildert hatte, damit zu tun, dass da technische Gegebenheiten, rechtliche Zulassungen, viele administrative Prozesse einfach in dem einen Fall schneller laufen als in dem anderen. Keine Priorisierung.
Und wie steht ihr beispielsweise an der Stelle zu der Frage der Flottengröße? Das ist ja ein interessantes Thema, was immer wieder aufkommt in verschiedenen Bereichen, sowohl jetzt bei Flotten von den Mietwagen als auch von Taxen, aber als auch natürlich von E-Scootern wird in manchen Städten und manchen Ländern gerne von Obergrenzen gesprochen. Auf der anderen Seite wird davon gesprochen, dass man eine große Flotte und damit eine große Verfügbarkeit braucht. Was ist dein Statement oder deine Position oder eure Position zu dieser Frage nach Obergrenzen versus Verfügbarkeit versus Kundenzufriedenheit?
Also wir kennen auch Städte, die die Ausschreibungen machen und sich so ihre Anbieter auswählen und sagen, wer das beste Konzept abliefert oder die besten Konzepte können bei uns in den Städten umgesetzt werden. Das sind wir eigentlich, ist es das der Weg, den wir priorisieren, dass Städte sich das beste Konzept aufzeigen lassen. Da geht es um das Thema Anzahl, da geht es um Free-Floating versus stationsbasiert, da geht es um Austauschbarkeit der Batterien, da geht es um Nachhaltigkeit, da geht es um Entsorgungsfragen, da geht es darum, ob Einzelteile bei Verschleiß ausgetauscht werden können, ob man den halben Scooter wegwerfen muss. Also viele Dinge, die eben mit Ökologie und Nachhaltigkeit zu tun haben. Das finde ich aus Städtesicht, aber auch aus unserer Sicht einen richtigen Weg, die Auswahl zu finden. Dann vielleicht noch aus dem Nähkästchen, wie Städte das komplett unterschiedlich beurteilen und steuern möchten. Ich erinnere mich an Termine mit Städten, die relativ viele Vorgaben machten und gesagt haben, was sie alles haben wollen. Zum Beispiel einen Datenaustausch, auf jeden Fall stationsbasiert, das Service Hotlines, all diese Dinge, auch so viele sinnvolle Dinge gefordert haben. Und ich habe Stadtverwaltungen erlebt, die gesagt haben, wir wollen eigentlich gar keine Arbeit damit haben, macht, was ihr wollt. Also das habe ich sehr unterschiedliche Erlebnisse gehabt.
Ich habe immer den Eindruck, dass Stadtverwaltungen gerne eher mit Limitationen hingehen und sagen, lass uns doch lieber irgendwie was verbieten beziehungsweise ein Cap draufpacken, weil es einfacher ist, sich wirklich mal hinzusetzen und sich zu überlegen, wie man sowas reglementieren kann und organisieren kann, dass es im Sinne der NutzerInnen da draußen stattfindet und vielleicht auch der Operator. Und irgendwie scheint sozusagen noch so eine Verhandlungsweg dahin zu gehen, so eine Art Optimum zu finden, dass es für alle am besten ist. Oder ist das nur meine Wahrnehmung? Wie nehmt ihr das wahr?
Ja, also wir reden natürlich von einer Innovation, von einem Service, den es so in den Städten, in dem Stadtbild vorher nicht gab. Und als das im, ich glaube, Mai, Juni letzten Jahres freigegeben wurde, haben wir da auch einen relativen Wildwuchs erlebt. was die Anzahl der Scooter-Anbieter, die Anzahl der Roller betraf. Es gab frustrierte Fußgänger, Radfahrer, die die Dinger dann in die Flüsse geschmissen haben, in den Parks. Also es war so eine gemischte Stimmung, möchte ich sagen, weil viele damit nichts anfangen konnten. Und in vielen Städten war man auch verbrannt, glaube ich, von dem Erlebnis von, hießen die O-Bike, da gab es ja die chinesischen Leihfahrradanbieter, die, ich erinnere mich hier in München, die 7000 Bikes in die Stadt geworfen haben im August. Ich kam aus dem Urlaub zurück, die Stadt war übersät mit diesen Fahrrädern. Die Stadt wusste noch nicht mal, wer der Ansprechpartner ist für diese Fahrräder, geschweige denn, dass man irgendwo eine Service-Hotline anrufen kann. Und viele Bürgerinnen und Bürger waren so frustriert, dass dann die ganzen Räder im englischen Garten in der Baumkrone hingen. Und das war das, was viele noch in Erinnerung hatten, als die E-Scooter kamen. Und deswegen gab es da eine gewisse Zurückhaltung. Jetzt muss ich sagen, dass die Städte da viel gelernt haben, auch über das Thema Sicherheit. Es wurden einige Regeln nachgezogen am Fahrzeug, im Verhalten, Fahrradspur versus Straße, Helmpflicht, ja, nein, etc., sodass ich den Eindruck habe, dass die Akzeptanz in den Städten heute besser ist als in den Anfangswochen.
Wie unterscheiden sich eigentlich Hive von anderen Anbietern? Ihr seid ja relativ früh, interessanterweise in Hamburg, auf dem Gebiet des vom DESI gestartet für den ersten Piloten auf dem geschlossenen Gebiet. Jetzt seid ihr ja, also wenn man sich die reinen Städte anguckt, im europäischen Vergleich, weit hinter der Anzahl der Städte von anderen Anbietern. Sehr stark seid ihr in Polen beispielsweise, auch in Griechenland seid ihr aktiv, also in Ländern, wo jetzt manch anderer vielleicht gar nicht unbedingt so aktiv ist, noch in Portugal. Was ist sozusagen der Unterschied, den man wissen sollte, wenn man sich die beiden oder sozusagen Hive im Vergleich zum restlichen E-Scooter-Markt anguckt?
Also erstmal muss man sagen, dass wir die Strategie so gefahren sind, dass wir nicht der First Mover im E-Roller-Markt sein wollten, auch nicht in Deutschland oder vor allem nicht in Deutschland, sondern dass wir das probieren wollten im europäischen Ausland. Das war auch Jahreszeiten bedingt, weil wir das relativ spät dran waren, dass wir in die südeuropäischen Länder gegangen sind, wo das Wetter länger besser ist. Erstmal Erfahrung damit zu sammeln, in jeglicher Hinsicht, aber eben vor allem auch in der Service-Hinsicht. Also wie lang ist die Halbwertszeit von so einem Scooter? Wie müssen wir das ganze Maintaining aufbauen, das Recharging aufbauen? Das ist das, was wir viel Learning by Doing auch erfahren haben und eben jetzt erst den Schritt wagen, dann mit all diesen Learnings in die deutschen Städte zu gehen.
Nochmal einen Schritt zurück sozusagen zu der Multimodalität und andere Fahrzeugkonzepte vielleicht auch in einen Blick drauf geworfen. Wenn man von einer Mobilität von morgen spricht, dann sind ja manche davon Verfechter und ich gehöre auch dazu, deswegen frage ich so direkt in die Richtung, dass ja vielleicht Autos so ein bisschen vor und Taxis vielleicht vor 10 Jahren noch eine größere Relevanz hatten, diesem Formfaktor, wie wir ihn dann heute kennen mit 4 Sitzen und das Modell und heutzutage eher vielleicht auch kleinere Fahrzeuge interessant wären. Das heißt, BMW war ja interessanterweise mit dem C1-Roller ja weit voraus, vielleicht sogar zu früh auf dem Markt und Daimler mit dem Smart ja auch Erfolgsmodell im Car-to-Go-Kontext. Und Renault beispielsweise hat ja diesen fantastischen kleinen Twizy und mittlerweile gibt es Podbikes, Zweiräder, Dreirädmodelle, die wunderbar geeignet werden für eine Form von eben Carsharing beispielsweise oder eben auch Ride-Hailing, Ride-Sharing, die verschiedensten Modi, die ihr in Zukunft ja anbieten wollt. Wie steht ihr denn dazu, zur Integration von solchen neuen Fahrzeugformen?
Prinzipiell offen. Es ist nur so, dass wir nur eines nach dem anderen machen können. Aber jegliche Sharing-Alternativen, die sich anbieten als Alternative zum eigenen Auto, sind erstmal nicht ausgeschlossen.
Naja, eins nach dem anderen verstehe ich total. Gleichwohl ist ja die Frage, was man als erstes machen will, so aus strategischer Sicht.
Also ich denke, dass so wie wir es jetzt fahren, dass wir sagen, wir haben setzen weiter auf das bewährte Taxi, auf den Mietwagen mit Fahrer, wir integrieren Carsharing und die E-Roller, wir führen erste Gespräche mit dem ÖPNV. Ich glaube, dass wir hier schon mal eine gute Abdeckung haben. Wir sind auch im Gespräch mit Elektrofahrrädern, Elektromopeds. Ich glaube, da haben wir einfach dann auch schon mal eine große Bandbreite. Und wir sind da ja auch noch nicht fertig. Das heißt, die weiteren Integrationen aus den Beispielen, die ich genannt hatte, kommen ja dann zu einem späteren Zeitpunkt. Ich glaube, dass wir damit erstmal beschäftigt sind oder grundsätzlich nochmal, wir dann auch sehr offen sind, uns weitere Alternativen anzusehen, sofern sie verfügbar und nachgefragt sind.
Und wie ist so die Reaktion von den Städten beziehungsweise dann der Konkurrenz? Weil gerade wenn ihr jetzt sozusagen euch ja positioniert, im Wesentlichen so eine Art Konkurrenz zu jetzt dem, was die MVG in München ja auch mit Trafi vorhat, also so eine Art ähnliches Produkt wie Yelby in Berlin. Hamburg hat jetzt die HVV Switch App gelauncht mit einem recht reduzierten Funktionsumfang, aber immerhin, da wird sicherlich sich auch was verändern. Wie ist da eure Positionierung zu denen? Wie ist da auch die Wahrnehmung des Ganzen? Weil auf der einen Seite kann man ja immer einen sehr starken Konkurrenz das Narrativ verfolgen, was ja leider in der Mobilitätswelt häufig gemacht wird. Oder man kann voneinander lernen, weil wir einfach ja wirklich noch jetzt im Hand von Modal Split in der Wahrnehmung der Bevölkerung, wenn man ehrlich ist, in der Mobilitätsbranche immer noch sehr klein und eigentlich irrelevant sind, wenn man mal die komplette Mobilitätslandschaft und Bevölkerung und deren Nutzung sich anschaut.
So, und genau deswegen ist es wichtig, dass es auch mehrere Anbieter gibt, die auf diesem Feld experimentieren. Ich habe vorhin von den Städten gesprochen. Ich glaube, da sind wir, sprechen wir alle die gleiche Sprache. Die Städte haben dieses Bedürfnis, den motorisierten Individualverkehr zurückzufahren und begrüßen diese Konzepte grundsätzlich. Nur, was wir auch feststellen, und wir haben ja auch eine Innovation auf den Markt gebracht mit MyTaxi Match vor zwei, drei Jahren, also das Taxi teilen. Und haben die Erfahrung gemacht, dass unser normaler Taxiservice, ja, als wir dieses Produkt auf den Markt gebracht haben, das ist ja senkrecht durch die Decke. Teilen, Sharing ist in unserer Gesellschaft noch nicht gelernt. Das ist noch nicht bei uns im Blut drin. Das ist etwas, was sich entwickelt, positiv entwickelt, aber es wird dauern, bis sich diese Dienste wirklich flächendeckend durchsetzen und bevor wir dann auch den Pendler aus seinem SUV rauskriegen, der jeden Tag vom Speckgürtel in die Innenstadt pendelt und wieder zurück. Und insofern ist es richtig, dass viele Services im Wettbewerb zueinander experimentieren und es ist auch wichtig, dass mehrere Anbieter und mehrere Plattformen in dieser Richtung unterwegs sind.
Bist du dann eher ein Verfechter, dass man mit einem Mobilitätsverbund starten sollte, um sozusagen gemeinsam loszurennen, oder dass sozusagen der Mobilitätsverbund Schritt 2 oder Schritt 3 ist irgendwann, um letztendlich dann wiederum Mobilität als Daseinsvorsorge und als Grundbedürfnis den Menschen anzubieten, so eher der Gedanken von Verkehrsverbünden?
Ja, also Verkehrsverbünde ist ein schwieriges Thema, leider. Und wir sind, also vielleicht mal vorweggeschickt, wir anerkennen den klassischen ÖPNV als Pooling-Service Nummer 1. Also es geht uns nicht darum, da irgendwie einen Wettbewerb, eine Konkurrenz dazu aufzubauen. Die Dinge funktionieren im Konzert. Aber der ÖPNV ist integraler Bestandteil. Und ich beobachte natürlich, wie die Verkehrsbetriebe ihre eigenen Plattformen aufbauen, zum Teil auch mit Startups gemeinsam. Ich denke, dass wir etwas offener aufeinander zugehen sollten, um zu überlegen, wie man die Dinge gemeinsam machen könnte. Klassisches Entree in solchen Gesprächen für mich ist, dass der ÖPNV, die können besser U-Bahn fahren als wir und wir werden es auch nie besser können und wir wollen es auch nicht. Aber wir können Plattform bauen. Das ist etwas, wo sich Stadtverwaltungen schwer tun werden, diese Ressourcen auf die Beine zu stellen, die wir über 10 Jahre aufgebaut haben, mit verschiedenen Tech-Apps, Hunderten von Menschen, die alle über alle Systeme hinweg unsere App programmieren, innovativ halten, unterhalten, weiterentwickeln. Und ich glaube, das sollte der Ansatz sein, sich gemeinsam hinzusetzen und hier Ideen für Kooperationen zu entwickeln. Was ich verstehe, ist grundsätzlich, dass, wie wir auch klarerweise, aber auch der ÖPNV sagt, also dass sie nicht bereit sind, sozusagen ihre Fahrgastdaten zu teilen mit anderen Plattformen. Aber auch hier, glaube ich, gibt es Lösungsansätze, die wir auch mitbringen. Es ist denkbar, dass man hier mit treuhänderischen Firmen zusammenarbeitet, wo praktisch die Daten gepoolt werden, aber dann eben nicht offen mit anderen geteilt. Aber jeder, der in der Stadt Services anbieten möchte, hat da einen Zugriff drauf. Das ist Treuhändermodell. Und da würde ich mich freuen, wenn sich das in allen großen Städten einfach eine gewisse Offenheit in diese Richtung entwickelt und man da einen Schritt weiterkommen kann.
Das, was du gesagt hast, resoniert ganz gut, finde ich, mit der aktuellen Diskussion über das Personenbeförderungsgesetz. Denn auch dort ist ja ganz viel, wenn man eurem CEO Ecki Diepenhorst zuhört und auch dem, was du hier und da in Interviews sagst, dann geht es ja ganz häufig auch um diese Unterschiedlichkeit zwischen, tun wir etwas für eine, ich sag mal, für den Nutzer, für die NutzerInnen da draußen im Sinne von einer Reglementierung, die hilft, Services zu gestalten, die nachher einen Mehrwert bieten, oder arbeiten wir, mit mir meine ich jetzt die Gesetzgebung, hin zu einer Reglementierung, die eigentlich vielleicht alte, in Klammern Taxigewerbe, beschützt, also Wirtschaftszweige geschützt. Und die Komplexität sieht man ja auch wunderbar beispielsweise. Und da sind wir wieder bei dem Thema öffentliches Unternehmen versus vielleicht privatwirtschaftliches und gerade bei der Frage des Poolings in dem Personenbeförderungsgesetz. Da wird ja unterschieden, inwieweit ein Anbieter sozusagen eine Sonderform des Linienverkehrs anbietet oder eben als privatwirtschaftliche Anbieter diese Mietwagenverkehre, also unter eurem Stichwort Ride oder Uber, wie man sie sonst kennt, anbietet. Passt das sozusagen, ist diese Form des Personenbeförderungsgesetzes, wie sie jetzt diskutiert wird, ist die für euch positiv oder hast du da Kritikpunkte, die du teilen möchtest?
Ja, also ich will mal mit den positiven Aspekten anfangen. Erstmal ist es absolut richtig, das PBFG, das Personenbeförderungsgesetz, anzufassen und zu modernisieren und in ein digitales Zeitalter sozusagen zu überführen und damit für fit zu machen. Das PBFG kennt aktuell die Verkehrsarten Taxi und Mietwagen parallel zueinander, also den Mietwagen mit Fahrer. Und da haben wir lange dafür argumentiert, an der Stelle das Gesetz bereits zu vereinfachen, weil wir ja in der Praxis in den Städten sehen, dass man einen Mietwagen mit Fahrer über eine App, also mit gegebenen technischen Hilfsmitteln, genauso einfach vermitteln kann wie ein Taxi. Dass die beiden aber in Konkurrenz zueinander stehen, weil das Taxi hängt in einem starren Taxitarif, also der überhaupt nicht flexibel ist, wohingegen der Mietwagen mit Fahrer die vollkommene Preisflexibilität genießt und dann an der Stelle der Mietwagen natürlich im Angebot einen Vorteil hat. Unser Vorschlag für eine Vereinfachung wäre, diese zwei Typen zusammenzufassen, das Ganze zu reformieren und daraus einen modernen Beförderungstypen zu machen. Also die Fusion sozusagen von Taxi und Mietwagen.
Stattdessen ist ja so, dass jetzt eine dritte Kategorie eingeführt wird.
So, und jetzt lässt man das so komplex, auch aus Sicht der Städte, die das ja in irgendeiner Form auch kontrollieren müssen. Und damit es sozusagen noch komplexer wird, fügt man den dritten Pooling-Typen hinzu. Also eine weitere Form der Komplexität. Generell muss ich sagen, ist die die Integration der On-Demand-Dienste, dieser Pooling-Services ins PBFG absolut richtig. Also diese Services rangieren unter der Experimentierklausel im PBFG und das bringt gewisse Einschränkungen mit sich. In der Regel werden diese Services nur 4 Jahre genehmigt für eine beschränkte Anzahl an Fahrzeugen und es müssen regelmäßige Evaluationsschleifen mit den Behörden stattfinden. Und das ist natürlich keine Grundlage für eine ordentliche Entfaltung des Services und es bietet auch keine Investitionssicherheit. Das heißt, weil ich nie weiß, ob ich in 4 Jahren noch weitermachen kann oder ob ich dann wieder vom Markt verschwinden muss. Und das hat man jetzt gelöst mit diesen Pooling-Typen. Ich hätte mir auch gewünscht, wenn man gesagt hätte, das gehört auch sozusagen zu einem Beförderungstypen dazu. Man schafft eine Unterkategorie, aber sei es drum. Jetzt wird es diesen Pooling-Typen geben und der wird auch bestimmte Auflagen erfüllen müssen. Es ist die Rede von einer Pooling-Quote. Und da sind wir sozusagen auch schon bei einem weiteren Problem. Denn wie ich vorhin versucht habe zu skizzieren, entwickelt sich das Pooling in die richtige Richtung, aber nur sehr langsam. Das heißt, diese Dienste werden sich schwer tun, vom Fleck weg diese Pooling-Quoten zu erreichen. Und dann muss natürlich geklärt werden, dass wenn keine Pooling möglich ist, also ich finde nur einen Fahrgast, der irgendwo hin muss, was dann dieser Service darstellt. Also kann er dann sozusagen durch die Hintertür Mietwagen oder Taxi spielen oder muss er die Fahrt ablehnen? Und das sind Dinge, die dringend geklärt werden müssen, weil sonst haben wir neben Taxi und Mietwagen einen weiteren Konkurrenten, der noch flexibler unterwegs ist. Denn der Mietwagen muss beispielsweise nach einer Tour, wenn der Fahrgast ausgeladen wurde, zunächst zum Betriebssitz zurückkehren und kann dann wieder eine neue Tour annehmen. Er kann auch auf dem Weg sozusagen die Tour annehmen, aber es gilt diese sogenannte Rückkehrpflicht. Die soll Stand heute nicht gelten für den Pooling-Typen. Ja? Und das heißt, dass wenn der Pooling-Service auch einzelne Fahrgäste in letzter Konsequenz durch die Gegend fahren darf, der dann nicht zum Betriebssitz zurückkehren muss. Also eine weitere Ungleichheit sozusagen dann im Vergleich zum Mietwagen. Also wir befinden uns ja immer noch in der Phase der Eckpunkte. Der Referentenentwurf wird ja jetzt über die Sommerpause gemacht. Da werden wir, denke ich, im September von hören und lesen. Aber da muss in diesem Entwurf noch eine Menge Grips rein, um das rund zu kriegen.
Aber da sind wir so bei meiner Hypothese, die ich ja geäußert habe, dass es offensichtlich sehr, sehr schwierig ist, dort etwas zu gestalten, welches jetzt mal idealerweise nutzerorientiert ist und nicht bürokratieorientiert ist. Wer berät denn beispielsweise das BMVI an der Stelle, diese Novelle im Sinne eigentlich sowohl der Nutzer als auch der Anbieter zu gestalten?
Also die Schlange der Lobbyisten ist lang, die reicht bis zum Hauptbahnhof in Berlin.
Oder zum Flughafen wahrscheinlich.
Oder so. Also klarerweise ist das Ministerium im Austausch mit dem Taxiverband, aber natürlich auch mit anderen Verbänden, aber auch mit den Plattformanbietern. Also auch wir sind mit dem Ministerium im Austausch, genauso wie die On-Demand-Services und genauso wie alle anderen auch. Nur hat jeder sozusagen seine Spezialitäten. Und jetzt ist es die Kunst sozusagen der Mitarbeiter, der Referenten im Ministerium, diese Interessen oder möglichst viele dieser Interessen unter einen Hut zu kriegen. Wobei ich nur dafür plädieren kann, macht dieses Gesetz einfacher und nicht komplexer. Ihr tut den Stadtverwaltungen keinen Gefallen. Grundsätzlich halte ich es für richtig, dass der Bund in einem Bundesgesetz Grundsätzliches klärt. Also den Rahmen vorgibt und dass die Stadtverwaltungen diesen Rahmen dann ausfüllen. Und das passiert an vielen Stellen in dem reformierten PBFG, dass die Stadtverwaltungen wirklich die Details dann definieren sollen. Also ich begrüße zum Beispiel, dass der Taxitarif flexibilisiert werden soll. Das macht das Taxi wettbewerbsfähiger. Die Rede ist von einem Preiskorridor mit einer Untergrenze und einer Obergrenze. Das halte ich für richtig. Auch, dass Grenzen dabei sind, weil man nach unten den Fahrer schützt vor prekären Arbeitsverhältnissen, das Mindestlöhne sicherstellt und mit der Obergrenze den Fahrgast schützt, was das Pricing betrifft in Hochlastzeiten. Aber dann muss die Stadtverwaltung praktisch diesen Korridor definieren. Die Stadtverwaltung wird aufgerufen zu definieren, auf freiwilliger Basis den Mindestpreis, da ist nicht vom Korridor die Rede, den Mindestpreis für den Mietwagen mit Fahrer, was ich an der Stelle auch nicht für richtig halte. Die Stadtverwaltung kann definieren, ob es beim Thema Rückkehrpflicht nur diesen einen Betriebssitz geben soll oder ob man auch einen zweiten Betriebssitz zulassen möchte oder ob man Mobility-Hubs an den Stadträndern schaffen möchte, wo die sich auch hinstellen können. Also es geht viel, was dann die Details betrifft, in die Stadtverwaltungen hinein. Und da kenne ich Stadtverwaltungen, die das mit Sicherheit vorbildlich ausfüllen werden, auch in Zusammenarbeit mit dem lokalen Gewerbe. Aber ich kenne leider auch Stadtverwaltungen, die sich da sehr schwer tun werden.
Ist das die Mischkonzession, von der du gesprochen hast in dem Artikel mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung?
Ja, die Mischkonzession, das betrifft nochmal den Pooling-Typen, der geschafft werden soll, weil mit Schaffung des Pooling-Typen soll das Pooling bei Taxi verboten werden. Also eine Innovation wie MyTaxiMatch ginge dann mit Taxi nicht mehr.
Auf welcher Grundlage war das denn bisher überhaupt erlaubt? Weil das Pooling, war das dann auch eine Art von Experimentierklausel, auf Basis derer MyTaxiMatch funktioniert?
Beim Taxi nicht, aber die Services, über die wir reden, das sind Mietwagen-Services und der Mietwagen darf nicht poolen. Das ist heute schon so. Aber heute darf das Taxi poolen dann in Zukunft nicht mehr. Und nach meinem Dafürhalten sollten alle poolen dürfen, Stichwort Mischkonzession. Warum? Weil es ja sinnvoll ist, auch wieder aus Stadtsicht, dass man die Auslastung sämtlicher Fahrzeuge, die unterwegs sind, erhöht. Ja, ein Taxi.
Natürlich, auf jeden Fall.
Auslastung, das ist sicherlich von Stadt zu Stadt verschieden, vielleicht von 20-25%. Das heißt, die meiste Zeit steht ein Taxi. Das wird sich ändern durch die Preisflexibilisierung mit dem Korridor. Aber das kann sich auch durch Pooling ändern, wenn das sozusagen etwas gesellschaftsfähiger wird. Also warum nimmt man es dem Taxi weg? Warum gibt man es dem Mietwagen nicht? Das erschließt sich mir nicht.
Jetzt ist ja das Problem so ein bisschen, was mit diesen Mietwagen-Services rund um Uber und Lyft aus Nordamerika ja auch mehr und mehr und aus China mit Didi und Co. Auch in Europa mehr und mehr schwappt. Etwas, was ja lange bekannt ist, über Fahrt, also Anstiege der Straßenkilometer, der Fahrtleistung über 100-200% in manchen Städten, sicherlich nicht in Deutschland, ist bekannt. Das heißt, die Idee von wir reduzieren Verkehr, weiß eigentlich jeder in der Branche, dass das nicht stimmt. Wie reicht alleine dieses Poolen und welche Poolingquote hattet ihr beispielsweise bei MyTaxiMatch und welche Poolingquote wollt ihr in Zukunft erreichen bei den Angeboten jetzt von dem Taxi-Service oder vielleicht auch dem FreeNow-Ride-Angebot, um wirklich einen Beitrag zu leisten zur Mobilitätswende?
Ja, also erst mal, du verweist ja auf die amerikanischen Studien, die natürlich hier auch jeder gelesen hat. Wo praktisch die U-Bahnen, die Busse leer sind, weil der Mietwagen mit Fahrer so billig ist, dass die Leute lieber einzeln in ein Auto hüpfen. Das wird ja verhindert, indem man diesen Preiskorridor beim Taxi schafft, beispielsweise, und sagt also, wir wollen eben nicht, dass es möglich ist, für 2,50 Euro durch die gesamte Stadt zu fahren, weil das einerseits das Fahrpersonal sicherlich nicht in die Lage versetzt, Mindestlohn und darüber zu verdienen, und es macht eben auch keinen Sinn, die Fahrgäste aus der U-Bahn rauszuziehen. Also ich glaube, dass wir da in Deutschland eine andere Situation haben und die Gefahr da nicht gegeben ist. Ansonsten glaube ich, wird hier das Angebot die Nachfrage schaffen. Also wir brauchen erst eine funktionierende oder mehrere funktionierende Multiservice-Plattformen, die dann genügend Anreize bieten, den Bürger, die Bürgerin sozusagen aus dem Auto rauszuholen und in diese Services zu lenken. Das heißt, wir werden eine Zeit erleben, wo diese Services da sind und parallel der Autoverkehr noch nicht abgenommen hat.
Ist es dann irgendwann die Konsequenz, dass das dann wiederum Teil wird von einem von städtischen Unternehmen, von Verkehrsunternehmen irgendwann, so wie es beispielsweise auch in Berlin ja der Berlkönig macht? Also hilft sozusagen die Innovation, die von außen in den Markt dringt, diese Angebote langfristig umfangreicher und attraktiver zu gestalten?
Als Ergänzung des klassischen ÖPNV auf jeden Fall. Wir werden sehen, die eigenwirtschaftlichen Verkehre, die ja jetzt aus der Experimentierklausel herauskommen. Und wir werden die Kooperation mit dem ÖPNV sehen, wo es dann möglich ist, auf bestimmten Strecken zu bestimmten Zeiten den Verkehr in wesentlich kleinere Gefäße zu lenken, statt einen 60-Sitzer durch die Nacht dieseln zu lassen.
Genau, da ist ja immer das Stichwort der Wirtschaftlichkeit, deswegen habe ich das angesprochen, weil das wird ja immer gerne genutzt zu sagen, die Dienste sind sozusagen nicht wirtschaftlich, wenn sie außerhalb von interessanten Zeiten oder außerhalb von interessanten Gegenden einer Stadt betrieben werden können. Und irgendwie scheint da immer wieder dieser Widerspruch oder dieser so zwei Welten aufeinander zu prallen an diesem Punkt der Wirtschaftlichkeit und der Suche nach, wo kann man eigentlich so ein Angebot gut gestalten.
Ja, also ich muss auch sagen, da bin ich nicht der Experte, aber der klassische ÖPNV ist ja heute auch schon subventioniert.
Ja, ganz genau.
Heute ist der 60-Sitzer subventioniert, der nach Fahrplan einmal stündlich leer durch die Nacht rauscht. Und wenn man das sozusagen umlenken kann in die kleineren Gefäße, in flexiblere Gefäße, die nur dann fahren, wenn entlang der Route Nachfrage besteht, ist das ja nur sinnvoll.
Genau, auf jeden Fall. Die Frage, die so ein bisschen in meinem Kopf rumwabert, ist in dem Zusammenhang, wenn sozusagen das Ziel es ja ist, aus städtischer Sicht ein attraktiveres Mobilitätsangebot zu gestalten, ist ja momentan die Situation, in der wir uns befinden, ja maximal Übergangsszenario. Dahingehend, dass man eben zusammenarbeitet, wie du gesprochen hast, dass man natürlich auch verschiedene Anbieter braucht, aus verschiedenen, also aus Plattformgedanken heraus, um ein Angebot attraktiver zu machen, dass die Menschen da draußen eben alternative Mobilität dann anwenden irgendwann, aber vor dem Hintergrund der Wirtschaftlichkeit, vor dem Hintergrund der ganzen Regulation, die wir uns ausdenken, um verschiedene Angebote jetzt irgendwie zu regulieren aus wirtschaftlicher und soziologischer Sicht, scheint mir das so ein maximal Übergangsszenario zu sein, bis irgendwann klar ist, na gut, alles klar, aus Daseinsvorsorge und aus im Sinne des Bedürfnisses von Mobilität wird es eh daraus hinauslaufen, dass irgendwann wir bei einer Art Mobilitätsbudget sind und wir sagen, okay, es gibt verschiedene Angebote, die sehen eben aus auf zwei Rädern, drei Rädern oder eben bis hin zu einer U-Bahn, und das Ganze ist in einer Flatrate einfach nutzbar.
Absolut. Und große Firmen rufen nach solchen Angeboten.
Im Sinne von einer Alternative sozusagen zum Dienstwagen, da sind wir jetzt sozusagen.
Wir sind in Kontakt mit großen Firmen, die sagen, wir finden es super, dass FreeNow jetzt eine Multiservice-Plattform aufbaut. Es ist uns wichtig, dass auch der klassische ÖPNV sich darin wiederfindet, damit sozusagen das komplette Angebot einmal abgebildet ist. Wir möchten gerne über Mobilitätsbudgets besser steuern können für unsere Mitarbeiter, Kunden etc.
Ja, dann sind wir irgendwann bei dem Punkt auch, und das ist natürlich noch ein bisschen Zukunftsmusik, wenn wir die 500 Euro befreien, die wir ja jeden Monat ausgeben für unser privates Auto im Schnitt, in Deutschland zumindest oder in Europa sogar, dann haben wir natürlich, dann reden wir von natürlich wiederum der Wirtschaftlichkeit aus einer ganz anderen Perspektive, denn mit so viel Geld kann man eine ganze Menge Mobilität pro Monat konsumieren.
Total, wir belügen uns nur alles selbst, weil wir immer noch denken, ich tank doch nur alle 2 Wochen oder alle 3 Wochen.
Ne? Also, aber das heißt, wir brauchen momentan...
Die Vollkostenrechnung, die macht ja gar keiner für sich. Ja? Also die 500 Euro, auf die kommt ja niemand, wenn er drüber nachdenkt, was einen das Auto kostet.
Ja, die Frage an der Stelle ist natürlich, wie man entweder das klarer kommunizieren könnte in Richtung der Menschen da draußen oder auf der anderen Seite auch, ob nicht alles, was wir gerade tun in der Welt, aus meiner Perspektive so ein bisschen zu langsam ist, aus Perspektive der Gesamtbevölkerung wahrscheinlich immer noch zu schnell auf eine gewisse Art und Weise. Ich weiß nicht so richtig, welche Perspektive dort hilft, wie progressiv man eigentlich sein müsste, um dort wirklich einen Wandel mal noch stärker zu pushen.
Ja, also du redest über Gewohnheiten, die über Jahrzehnte da waren. Das Auto ist ja ein Statussymbol gewesen. Ich sag mal, als ich 18 war, das war Führerschein an Auto, das musste alles sofort her. Und da sehe ich, wie heute schon junge Leute anders drauf sind. Ich glaube, dass fast alle immer noch einen Führerschein machen. Aber dass der Besitz eines Autos ist heute nicht mehr so wichtig, wie das für meine Generation noch wichtig war. Junge Leute bewegen sich anders fort. Das sehe ich bei uns in unserem Headquarter in Hamburg, wenn ich beobachte, wie unsere Mitarbeiter zur Arbeit kommen. Das funktioniert mit Carsharing, die gehen zu Fuß, die nutzen den ÖPNV, ganz viel Scooternutzung auch dabei. Also wir haben keine Platznot in der Tiefgarage. Ein Gedanke, den ich vorhin noch bringen wollte, gibt ja noch die ordnungspolitischen Maßnahmen, also Maßnahmen, die Städte ergreifen werden mit Sicherheit auch. Und wir sehen das jetzt in der Corona-Krise wieder viel experimentierfreudiger vorangeschritten wird. Also wir sehen plötzlich, wie große Boulevards geteilt werden, damit mehr Platz ist für Fahrradfahrer. Wir werden sehen, dass auch ein entsprechender Rückbau an öffentlichen Parkflächen stattfinden wird. Wir werden sehen, dass Parkraum deutlich verteuert wird. Das sind alles Maßnahmen hier. Wir haben Dieselfahrverbote, wir haben in London City-Maut-Modelle und in anderen Städten. Das sind alles Maßnahmen in eine Richtung, wo man sozusagen von Stadtseite die Dinge noch in die richtige Richtung bewegt.
Ja, das bringt mich auch zu meiner letzten Frage mit ein bisschen Blick auf die Uhr und um das Gespräch mal zum Ende zu bringen. Sozusagen die Idee der Gestaltung der Mobilität von morgen und vor dem Hintergrund von Corona, was so Sachen waren, die positiv waren, das hast du schon 1, 2 erwähnt, aber vielleicht so ein bisschen, wenn man mal ein paar Jahre vorausspringt, was so ein wünschenswerte nächste Schritte wären, wenn man das Ganze mit so 1,5-facher Geschwindigkeit betreiben könnte. Was würdest du tun und was würdest du dir wünschen, quasi auf Basis dessen, was wir jetzt lernen, was wir beibehalten können und vielleicht sogar noch positiver und besser in die positive Richtung bringen können?
Also so schrecklich diese Krise war und ist, das, was man beobachten kann, ist, dass viele Umbrüche, die sich schon angedeutet haben, sich nochmal beschleunigt haben. Und das betrifft auch den Bereich der Mobilität. Und ich finde, das Beispiel, was ich erwähnt hatte, macht es sehr deutlich, dass Städte bereit sind, wirklich prominenten Parkraum, kleine Straßen, große Boulevards zu teilen, in Fahrradspuren und Autospuren teilweise Straßen komplett zu sperren und der Bürgerin, dem Bürger freizugeben, der Gastronomie freizugeben. Das geht ja auch alles ein bisschen einher mit der Friday for Future Bewegung, die wir vorher noch sehr intensiv erlebt haben. Also es gibt ein Bewusstsein dafür, dass sich auf unserer Welt etwas zum Besseren verändern muss. Vielleicht unter der Headline, gebt dem Bürger die Stadt zurück. Und das, glaube ich, hat sich beschleunigt und das ist unwahrscheinlich positiv.
Sehr, sehr schön. Auf jeden Fall hoffe ich auch, dass diese Dinge genauso, wenn nicht sogar schneller vorangehen werden und dass wir vielleicht sogar, wenn wir irgendwann nochmal sprechen, wir über den Modal Split in eurer App uns unterhalten können, um rauszufinden, wie denn tatsächlich die Nutzung aussieht von den ganzen verschiedenen Varianten. Auch was dann noch in Zukunft kommt, in den Plattformgedanken, welche Modi sich dort reinschleichen werden, die man nutzen kann. Und wie das alles dazu beiträgt, die Mobilitätswende hin zu einer autoärmeren und wahlfreieren Zukunft zu gestalten. Deswegen an dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank, Alex, für das interessante Gespräch und alles Gute beim Aufbau der Plattform.
Ich danke dir ganz herzlich, hat mich sehr gefreut.
Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vor allem danke ich euch für die Treue über diese nun genau 30 Folgen von Freifahrt und natürlich auch ein großes Dankeschön an EndCharge für den Support dieser Folge. In der nächsten Folge spreche ich mit Corinne Vogel, der Mitgründerin von Bond Mobility, dem ersten Anbieter von S-Pedelec Sharing aus der Schweiz. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dann wieder einschaltest. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer natürlich auch über deine Unterstützung. Am einfachsten geht das, wenn du bei Spotify oder in deiner Podcast-App auf Abonnieren klickst und natürlich auch mit ein paar Sternchen und einem Kommentar bei Apple Podcasts. Außerdem freue ich mich, wenn du diesen Podcast fleißig weiterempfiehlst. Wenn du Kontakt aufnehmen möchtest, findest du mich bei LinkedIn, Instagram oder Twitter unter dem Namen Freifahrt. Das war es für heute mit Freifahrt. Mein Name ist Sebastian Hofer und ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder reinhörst und sage, gute Fahrt und lass die Haare wehen.